Wenn sich manche gefragt haben, ob ich vielleicht der jüngere Bruder von dem Jugendpastor hier bin, nein, ich bin's. Ja, ich habe mich nur rasiert, deswegen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Wochen in eurem Leben schon hattet, aber ich vermute, es gibt Wochen, die man gerne vergisst. Vielleicht gibt es auch Tage, Wochen, vielleicht auch gerne Monate und vielleicht auch Jahre, die man gerne aus seinem Gedächtnis streichen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch ich in meinen jungen Jahren habe solche Wochen, die ich gerne nicht nochmal so erleben würde oder vielleicht sogar ganz streichen würde. Aber dann habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich doch aus diesen Wochen gelernt. Ich habe aus diesen Wochen irgendetwas mitgenommen, wofür ich am Ende dankbar bin. Im Rahmen meines Studiums musste ich so Supervisionsstunden machen. Das heißt, du sprichst mit deinem Coach, mit deinem Therapeuten und erzählst einfach, was einfach so Sache bei dir ist. Und die eine Person sagte mir dann, versuch doch mal dankbar zu sein für die Erfahrung, die du da gemacht hast. Und ich habe versucht, das zu tun und ich muss sagen, mir ging es dadurch viel besser. Aber darum soll es heute nicht gehen, dankbar sein für Dinge, die man erlebt hat, sondern sich an Wochen oder an eine ganz bestimmte Woche sich zu erinnern, die manchen Menschen auch gerne vergessen würden, aber die wir, das ist mein Gedanke, nie vergessen dürfen. Und zwar ist es die sogenannte Karwoche. Die Karwoche ist die Woche, die vor Jesu Tod und Kreuzigung und Auferstehung passiert ist. Und ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Reise durch am Sonntag angefangen, also es ist nicht ganz eine Woche, bis Donnerstag, um zu sehen, was Jesus dort erlebt hat und was wir dadurch oder daraus lernen können. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, ich werde ehrlich verrückt. Ich werde langsam verrückt, weil ich irgendwie in der Ausarbeitung von dieser Karwoche auch die zweite Engelsbotschaft sehe. Und ihr wisst, ich habe ja angefangen mit dieser Serie über die drei Engelsbotschaft und ich werde sie auch noch fortführen, keine Sorge. Und ich beschäftige mich intensiv damit und ich sage euch, es ist so, als kriege ich diese Brille nicht mehr runter. Alles, was ich in der Bibel lese und auch diese Karwoche, sehe ich eine von den drei Engelsbotschaften dort enthalten. Aber gehen wir die Tage durch. Palmsonntag. Als Jesus einen Esel sattelte und nach Jerusalem reitet, verstehen die Menschen dies als eine Krönungszeremonie für den Tod des besiegenden Messias. Mit Palmzweigen schwenkend versammelt sich eine Menschenmenge um Jesus und sie singt auf Psalm 118: Hosanna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei der König Israels. Johannes berichtet uns, dass dies alles geschieht, um eine Prophezeiung von Zacharja zu erfüllen. Jesus reitet absichtlich auf einem Esel, um bei den Menschen die Hoffnung zu schüren, dass er der König ist, auf den sie gewartet haben. Denn traditionellerweise ist der Esel das Königstier. Er ist der König, der den Tod besiegen kann und auch wird und auch hat. Hosanna ist ein Aufruf der Bitte um Hilfe und Rettung. Und besonders im Alten Testament ist es als Bitte an Gott gerichtet, um Rettung vor Feinden oder Bedrohungen zu erbitten. Aber im Gegensatz zu den anderen Königreichen ist Jesus nicht gekommen, um zu töten, zu morden oder zu besiegen, sondern um zu sterben. Wenn ein Samenkorn begraben werden muss oder wie ein Samenkorn begraben werden muss, bevor es zu einem Baum werden kann, so muss Jesus begraben werden, bevor sein Reich kommt. Jesus kann den Tod überwinden, indem er zuerst stirbt. Jeder, der Anteil an diesem Reich haben möchte, muss bereit sein, Jesu Tod zu akzeptieren. Und der Grund, warum Jesus auf die Erde kam, war nicht, um Reiche zu erobern, um großartig zu werden, um stolz zu werden. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, um Reiche zu erobern, indem er sie tötet, sondern unter ihrem Einfluss zu sterben. Aus menschlicher Perspektive, aus weltlicher Perspektive ist das nicht nachzuvollziehen. Jesus reitet wie ein König in Jerusalem ein, aber wie ein König, der weiß, dass der einzige Weg ist, den Tod zu besiegen, ist selber zu sterben. Palmsonntag ist eine gute Nachricht, denn Jesus verkündet, dass er gekommen ist, um die Reiche dieser Welt durch seinen Tod zu entthronen und zu entwaffnen. Wir können uns auf das rivalisierende Königtum Jesu einlassen oder uns mit den Mächten dieser Welt verbünden. Und dann lese ich mit meiner Brille die zweite Engelsbotschaft. Babylon, Babylon, sie ist gefallen. Alle menschlichen Systeme, Rechtssysteme, wirtschaftliche Systeme, philosophische Systeme, diese Reiche werden nicht nur, sie sind schon gefallen. Sie ergeben keinen Sinn. Montag. Der Tempel sollte ein Ort sein, zu dem Pilger aus aller Welt kommen konnten, um Opfer darzubringen und Vergebung von Gott zu erhalten. Doch die religiösen Führer hatten beschlossen, dass der Tempelhof, ein Ort, der normalerweise Nicht-Juden, das ist wichtig zu verstehen, die Juden hatten ihren Ort, sondern dass der Nicht-Juden, der Ort, das war der Ort für Nicht-Juden zur Anbetung und der war für sie vorbehalten. Aber dieser wurde nun als Viehmarkt für Opfertiere benutzt. Und anstelle von Gebeten in verschiedenen Sprachen aus aller Welt war der Tempel erfüllt von Brüllen der Tiere, vom Falschen der Verkäufer und vom Gestank von Tiermist. Die Anbetung der Völker wurde geopfert, damit einige ihre Taschen füllen konnten. Mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Der Rosenmontag ist eine gute Nachricht, denn Jesus verkündigt, dass er gekommen ist, um Gottes Tempel wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Der Tempel sollte ein Ort sein, an dem alle Menschen Opfer darbringen und Vergebung empfangen. An diesem Montag beweist Jesus mit seinem Handeln, dass er ein Tempelregime beenden will, das sich Gier und dem ethnischen Stolz verschrieben hat, damit ein besserer Tempel entstehen kann, der die Völker außerhalb Israels nie wieder ausschließt. Und Jesus selbst ist dieser erneuerte Tempel. Sein Leib ist unser Tempel. Es ist ein Ort, an dem für alle Menschen Vergebung angeboten wird. Und in ihm ist kein Platz für Händler oder irgendwas anderes. Denn seine Vergebung ist kostenlos. Dienstag. Vielleicht eine der seltsamsten Geschichten, die wir über Jesus hören. Dieser Tag erinnert an den Feigenbaum, den Jesus verflucht, sodass er bis zur Wurzel verdorrt. Und wie Jesus sprachen auch die Propheten im Alten Testament oft gegen Priester und ihre Leitung des Tempels. Und viele, wie der Prophet Micha auch, beschrieben sie als kranke Bäume. Also die Führer Israels und die Leitung des Tempels beschrieben sie als kranke Bäume, die aus der Ferne gesund aussahen, aber aus der Nähe faul und unfruchtbar waren. Sie haben nur den Anschein bewahrt. Als Jesus am nächsten Morgen einen Feigenbaum sieht, der keine Frucht trägt, verflucht er ihn und er verdorrt. Es ist ein prophetisches Symbol für seine Jünger, die derzeitige Führung des israelitischen Tempels Oder es ist eine derzeitige Kritik an den Menschen, die die Führung des Tempels hatten und vergessen hatten, wozu der Tempel wirklich da ist. Er ist verdorben. Er ist nicht verdorben, sondern verdorrt. Er ist tot und muss zerstört werden. Jesus ist gekommen, um den Tempel von seinen toten Religionen zu säubern. Und Jesus erwartet von den Jüngern, dass sie diese Verantwortung mittragen. Sie sind ein Teil seiner Rebellion gegen den korrupten Status quo. Und wieder muss ich sehen, mit meiner Drei-Engels-Botschaftsbrille, dass die menschlichen Systeme sind zum Scheitern verurteilt. Alles, was sich Menschen ausgedacht haben, ist zum Scheitern verurteilt. In den Versen, die folgen nach dieser Geschichte, fragen die religiösen Führer: Welches Recht, Jesus, hast du, das Ende des Tempels zu fordern? Und er antwortet darauf wie immer mit Gleichnissen und Geschichten, die ihre Korruption aufdecken. Dieser Dienstag ist eine gute Nachricht, denn Jesus verkündet das Ende einer korrupten religiösen Ordnung und den Anbruch eines neuen Gottesvolkes. Jesus zerstört das Alte und lässt uns nicht alleine mit diesem zerstörten Haufen, sondern gibt uns etwas Neues. Und mehr noch, er lädt uns ein, uns ihm anzuschließen, sowohl die toten Religionen abzulehnen, als auch eine unzerstörbare Kirche aufzubauen, die nicht nach menschlichen Maßstäben läuft, sondern nach göttlichen. Mittwoch. Eine Frau namens Maria nimmt einen Krug mit Parfüm im Wert von 300 Silberstücken, was ungefähr ein Jahreslohn ist, bricht ihn auf und gießt ihn über den Kopf und Füße Jesu. Sie reibt es mit ihren eigenen Haaren in seine Haut. Und das ist nicht nur verschwenderisch, sondern auch gesellschaftlich peinlich und für sie demütigend. Und Judas ergreift das Wort für die Jünger. Er nennt Marias zur Schaustellung verschwenderisch und argumentiert, dass das Parfüm hätte verkauft werden können und das Geld den Armen überlassen werden kann. Jesus lehnt es ab. Und mit dieser Aussage lehnt Jesus die Fürsorge für die Armen nicht ab, sondern er unterstreicht den Wert dessen, zu dem er gekommen ist. Wie die religiösen Führer sagen, kann das Volk nur gerettet werden, wenn Jesus stirbt. Und Maria begreift das auch, dass Jesus sterben muss und balsamiert ihn schon im Voraus. Sie ist eine der wenigen in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament, die es wirklich verstanden hat, was Jesus bisher gesagt hat. Für sie ist es nämlich keine Verschwendung, ihren wertvollsten Besitz zu opfern, weil Jesus dadurch auf das Begräbnis vorbereitet wird. Judas erkennt aber, dass Jesus ihm nicht mehr nützlich ist. Er hat keinen Vorteil mehr aus der Beziehung zu Jesus. Er schleicht sich davon und verrät Jesus für einen Zehntel dessen, was Maria ausgeschüttet hat. Für einen Zehntel dessen, was Maria geopfert hat. Und seltsamerweise bereiten beide Geschichten auf den Tod Jesu vor. Beide Geschichten. Und noch merkwürdiger ist, dass alle, Judas und Maria, glauben, Jesus muss sterben, um zu retten. Judas dachte sich nämlich, der Tod würde seinen finanziellen Status retten. Die religiösen Führer dachten, dass der Tod Jesu verhindert, dass die Römer ihn noch mehr auf die Pelle rücken. Und Maria wusste, dass Jesus sterben muss, um sie zu retten. Es gibt eine Geschichte im Markus-Evangelium, wo Freunde eines Gelähmten ihn durch die Decke bringen. Sie nehmen die Decke ab und bringen diesen Gelähmten durch die Decke zu Jesus, weil das Haus voll war. Und ich habe mir so viele Gedanken über diese Geschichte gemacht. Und ich glaube, der Kern dieser Geschichte ist nicht, Oder der Kern dieser Geschichte ist, dass Jesus den zentralen Punkt oder den zentralen Kern dieses Menschen heilen möchte. Er möchte ihn nicht nur gesund machen, sondern er möchte viel tiefer das zentrale Problem seines Lebens in Angriff nehmen. Und das ist die Sünde. Er möchte ihn von seinen Sünden befreien. Der Mittwoch ist eine gute Nachricht, denn Jesus verkündet, dass sein Tod das Volk nicht von Rom, von den Römern oder von Armut befreit, sondern vor dem Tod und von der Sünde selbst retten wird. Donnerstag. Jesus forderte seine Jünger auf, Vorbereitungen für die letzte Feier dieses Tages zu treffen. Ein letztes Mal ist er mit seinen Jüngern zusammen. Und doch, oder während sie das Lamm und das Brot und den Wein, das Lamm essen, das Brot essen und den Wein trinken, lenkt Jesus die Bedeutung dieser Symbole um. Er tut etwas gänzlich Neues. Sie blicken, diese Symbole blicken jetzt nicht nur auf einen vergangenen Akt der Erlösung zurück, denn das war das ursprüngliche Bild, dass die Israeliten aus Ägypten befreit wurden, sondern er deutet sie um und hat eine neue Symbolik für sie. Jesus nahm das Brot und sagte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das ich für euch vergossen habe. Und nach diesen Ereignissen geschieht einiges. Judas verlässt das Abendessen, um Jesus zu verraten. Die Jünger streiten sich darüber, wer der beste Anführer ist. Jesus geht in einen nahegelegenen Garten, um zu beten und bittet Gott, ihm die Verantwortung für den blutigen Kelch abzunehmen. Jesus verlässt sich auf seine Freunde, dass sie mit ihm beten. Und sie verraten ihn. Judas kehrt mit einem Mob zurück, einer Gruppe von Menschen, der Jesus vor Gericht zerrt. Und die Jünger hauen ab und zerstreuen sich. Petrus, einer von Jesus engsten Jüngern, dem so oft gesagt hat, ich verlasse dich nicht, leugnet, dass er ihn überhaupt kennt. Und dann wird Jesus verurteilt als Ketzer und als Heretiker. Und man schlägt ihn, bis die Sonne wieder aufgeht. Der Donnerstag ist eine gute Nachricht, denn er verkündet, dass die Dunkelheit und Enttäuschung der letzten Stunden zur Freiheit führen können. So wie das Brot erst gegessen werden kann, wenn es gebrochen ist, und der Wein erst getrunken werden kann, wenn er eingeschenkt wurde, kann etwas Neues nur entstehen, wenn es vorher gebrochen wurde. Ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird, muss erstmal in sich zerbrechen, um ein großer Baum zu werden. Und ich möchte euch einladen, heute bei diesem Abendmahl darüber nachzudenken, dass wir heute diese Symbolik feiern, dass wir Jesu Leib brechen, dass wir sein Blut vergießen, damit wir leben können. Und nicht nur, damit wir leben können, sondern dass wir auch ein Leben frei von Sünde haben. Jesus befreit unser Leben von Sünde. Und ich lade euch auch ein dazu, auch wenn wir schwierige Zeiten in unserem Leben erleben, dass wir heute wirklich mit andächtiger Stille Jesus darum bitten, uns in dieser schwierigen Zeit zu begleiten und heute etwas Neues, den Bund, den Gott immer mit uns schließen möchte, heute wieder von Neuem mit ihm zu schließen. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. Amen.